Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte.
Ich muss dir gestehen, ich denke sehr ernsthaft darüber nach, deine Frau zu essen. Das ist mein Zitat, mit dem bisher wohl noch keine Folge der Schwarzen Akte eröffnet wurde. Diese Person sagt weiter, einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen, dazu einen ausgezeichneten Chianti.
Spätestens damit wäre auch klar, um wen es in unserer heutigen Folge geht, nämlich um the one and only Hannibal Lecter. Ein hochintelligenter und aalglatter Psychiater, Serienmörder und Kannibale, der vor über 40 Jahren von Thomas Harris erfunden wurde. Seitdem sorgt er in Büchern und Filmen für ordentlich Spannung und Ekel, unter anderem dadurch, dass er so krasse Zitate wie dieses eben raushaut, als wäre es das Normalste der Welt. Allein diese Szene im Film Das Schweigen der Lämmer, in der die Protagonistin und FBI-Schülerin Clarice Starling Hannibal zum ersten Mal im Gefängnis besucht, um ihn zu einem vom FBI dringend gesuchten Serienmörder zu befragen. Hannibal Lecter steht ganz still, mitten in seiner Zelle, so als habe er ganz penibel darauf geachtet, dass der Abstand zu den vier Wänden der Zelle genau gleich groß ist. Er regt sich nicht ein Millimeter. Nur seine Augen folgen Clarice durch das Sicherheitsglas hindurch. Er lächelt sie an, aber kontrolliert und kalkuliert. Und obwohl sie gekommen ist, um ihn zu interviewen, wirkt es so, als hätte Hannibal von Beginn an die Kontrolle über das Gespräch. Er wird sogar sehr persönlich und stellt Mutmaßungen an über ihre Vergangenheit.
Und jetzt stellt euch mal vor, dieser Hannibal Lecter würde euch im echten Leben begegnen. Ein stiller, berechnender und hochgefährlicher Mann, der nach außen hin ganz nett wirkt. Okay, vielleicht etwas schmierig. Wenn ihr jetzt denkt, nein, unmöglich, Hannibal Lecter ist doch zum Glück erfunden, dann wollen wir euch etwas verraten. Ja, Hannibal Lecter ist eine Buch- und Filmfigur, die von Thomas Harris erfunden wurde, aber Harris hat die Ideen für Hannibal nicht einfach aus der Luft gegriffen, er wurde inspiriert. Und zwar von einem Mann, dem er zufällig mal bei einer Recherche begegnet ist. Ein Mörder, den Harris nach dieser Begegnung nicht mehr vergessen konnte. Und dessen Geschichte erzählen wir euch heute.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und ich möchte diese Folge mit einer ganz kleinen Anekdote beginnen. Und zwar gehen wir alle mal zusammen zurück zu Ostern letzten Jahres, nämlich 2023.
Ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Ja, da war ich nämlich bei meinen Eltern zu Besuch und wir dachten uns, Mensch, Ostern, ein paar Tage, was könnten wir uns jetzt anschauen, was irgendwie ein bisschen gesellig und gemütlich ist? Klar, die drei Hannibal-Filme haben wir uns alle angeschaut und ich muss gestehen, ich habe die auch noch nie vorher gesehen. Also ich habe sie erst letztes Jahr zum ersten Mal geschaut, weil ich als Teenagerin ein bisschen Angst hatte, ehrlich gesagt, vor diesen Filmen. Also sobald das Schweigen der Lämmer im Fernsehen losging, wahrscheinlich ja am Abend erst, ne, weil ab 16, habe ich sofort umgeschaltet, weil ich dachte so, oh Gott, das Schweigen der Lämmer, ganz schlimmer Film, kann ich mir nicht angucken. Hast du den gesehen?
Krass, also erstmal krasses Osterprogramm. Also ich kenne ja, dass man so zu Weihnachten Herr der Ringe guckt und jetzt, ab jetzt haben alle den Auftrag, Ostern Hannibal Lecter zu gucken scheinbar. Und ich muss auch zugeben, ich hab zwar das Schweigen der Lämmer wirklich schon oft gesehen, aber die Filme danach, ich glaube eher nicht. Und es
Roter
gibt ja,
Drache
ja,
und
genau.
Hannibal, genau.
Und, genau, irgendwie so Hannibal noch. Und dann gibt es ja die Geschichte, die davor noch erzählt wird. Und es gibt ja auch eine Serie zu Hannibal Lecter. Die steht auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist. Die soll auch ganz gut sein mit Mads Mikkelsen. Den mag ich auch sehr. Und deswegen, ja, ich habe das Schweigen der Lämmer öfter gesehen. Die Filme danach nicht. Allerdings, die erste Erinnerung, die ich daran habe, ist, glaube ich, aus einem der späteren Filme, aus Roter Drache vielleicht. Da erinnere ich mich nur ganz dunkel daran, dass ein Mörder dem Ermittler in dem Haus aufgelauert hat und der Familie. Und dann Hannibal Lecter irgendwie in der Menschenmasse untergegangen ist und sich versteckt hat. Da hatte ich dann auch schon ein bisschen Bammel vor. Da war ich aber, wie gesagt, noch sehr viel jünger. Aber jetzt mal Wild Take und auch wenn Hannibal Lecter natürlich überhaupt gar kein Held ist oder so und vielleicht liebe ich Anthony.
Im Gegenteil.
Ja, genau, absolut nicht. Aber ich liebe vielleicht Anthony Hopkins einfach zu sehr. Ich finde einfach diese Rolle so gut geschauspielert. Ich fand das immer unglaublich faszinierend, mit was für einer analytischen Kälte das auch einfach er das gespielt hat und das zu sehen war. Angsteinflößend, aber hat mich auch ganz ehrlich krass fasziniert.
Auch ganz schlimm eigentlich, dass wann immer ich Bilder von ihm sehe, muss ich automatisch an Hannibal Lecter denken. Also für mich ist dieser Film oder ja, sind diese stimmt. Filme so krass mit ihm verbunden, dass ich das immer gar nicht mehr trennen kann. Würde uns auf jeden Fall auch interessieren, ob ihr diese drei Filme gesehen habt. Das sind ja so die Kernfilme, die er gespielt hat. Oder ob ihr vielleicht ähnliche Filme uns empfehlen könnt, die so in diese Richtung gehen. Und das Ding ist ja, wenn man sich diese Filme anschaut, also zum Beispiel Das Schweigen der Lämmer oder Roter Drache, dann denkt man ja oft, ja, dieser Hannibal, das ist so eine abgrundtief böse Figur, die muss ja erfunden sein, die gibt's ja nicht im echten Leben. Dann haben das ziemlich viele Leute sehr, sehr lange gedacht. Und zwar wusste man es tatsächlich lange auch nicht besser, denn Thomas Harris, der hat erst zum 25. Jubiläum von Das Schweigen der Lämmer offenbart, dass Hannibal einer realen Person nachempfunden wurde.
Werbung. Werbung Ende.
Bevor er das preisgegeben hat, da gab es schon viele Theorien darüber, woher er wohl seine Ideen genommen hat. Und eine dieser Theorien lautet, dass Hannibal eine Mischung aus Ted Bundy und Edmund Kemper sei, gepaart mit dem japanischen Kannibalen Issei Sagawa.
Ted Bundy gilt als einer der bekanntesten Serienmörder überhaupt. Er hat in den 70er Jahren in den USA mindestens 30 Mädchen und junge Frauen getötet und wurde in der Öffentlichkeit daraufhin als personifizierter Wahnsinn betrachtet. Edmund Kemper ist ebenfalls ein amerikanischer Serienmörder, der mit 15 Jahren seine Großeltern ermordete, bei denen er zu der Zeit lebte. In den Jahren danach, das waren wie bei Ted Bundy übrigens auch die 70er Jahre, tötete er weitere Familienmitglieder. Aber auch andere, nicht verwandte Menschen, meist Anhalterinnen, fielen ihm zum Opfer. Zu Edmund Kemper gibt's übrigens auch schon eine Folge, das ist die Nummer 70, falls ihr die nachhören wollt.
Issei Sagawa ist ein japanischer Mörder und Kannibale, der eine Studienkollegin erschossen, teilweise gegessen und, Achtung, ihren zerstückelten Leichnam dann vergewaltigt hat. Angeblich soll er schon viele Jahre von dem Wunsch besessen gewesen sein, einmal eine Frau zu verspeisen. Makabererweise hat Sagawa mehrere Sachbücher und Romane geschrieben, unter anderem über seine Erfahrung mit Kannibalismus. Und Hannibal Lecter soll nun eine Mischung aus diesen drei Männern sein. Doch dann kommt Thomas Harris und erzählt eine ganz andere Geschichte. Denn in der Einleitung der Sonderedition von Das Schweigen der Lämmer zum 25. Jubiläum im Jahr 2013, da schreibt er, dass Hannibal einem gewissen Dr. Salazar nachempfunden wurde. Einem Arzt, den er unter höchst spannenden Umständen bei einer Recherche in Mexiko kennengelernt hat.
Seine Geschichte wollen wir euch heute erzählen. Reisen wir also nach Mexiko Ende der 50er Jahre, genauer gesagt in eine Stadt im Nordosten des Landes, in der die Menschen davon überzeugt sind, dass der Teufel nachts durch die Straßen zieht. Wir befinden uns in Monterrey, einer eigentlich sehr farbenfrohen, kontrastreichen Stadt, die den Spitznamen Stadt der Berge trägt, weil sie vollständig von Bergen umringt ist. Monterrey ist mit über 1 Million Einwohnerinnen und Einwohnern die drittgrößte Stadt in Mexiko und hat ziemlich viel zu bieten, was Architektur, Natur, Kunst und Kultur angeht.
Doch Ende der 50er Jahre ist hier wenig von der mexikanischen Lebensfreude zu spüren. Angst tritt an die Stelle von Leichtigkeit, denn eine Reihe grausamer Morde erschüttert die Stadt. Alles beginnt mit dem Tod eines jungen Mannes namens Jesus, ein 20-jähriger Medizinstudent, dessen Leiche zerstückelt in einer Box gefunden wird. Jemand hat ihn so feinsäuberlich auseinandergeschnitten, dass dabei nicht ein einziger Knochen verletzt wurde.
4 Tage später dann der nächste Schock. Die 3 Geschwister Martha, Hilda und Juan Manuel, 20, 19 und 13 Jahre alt, werden nach einem Shoppingtrip in die USA in ihrem Auto von einem Unbekannten erschossen. Während Martha und Juan Manuel auf der Stelle tot sind, kämpft Hilda noch einige Tage im Krankenhaus um ihr Leben. Letztendlich vergeblich. Diese beiden Fälle wollen wir uns jetzt mal näher ansehen und so gut es geht einsteigen in die Psyche der 2 Männer, die hinter den Morden stecken. Denn so viel sei schon einmal verraten. Auch wenn es zunächst den Anschein hat, als könnte es sich um einen Serienmörder handeln, der zufällig ausgewählte junge Erwachsene umbringt, dem ist nicht so.
Es handelt sich um zwei Täter, die zunächst gar nichts miteinander zu tun haben, deren Wege sich später aber kreuzen und zu einer einzigartigen Geschichte verweben wird, aus der dann Hannibal Lecter entsteht. Starten wir mit dem Mord, der zuerst geschehen ist. Der Tod des 20-jährigen Medizinstudenten Jesus, dessen Körper in kleine Teile zerschnitten und in einer Kiste verstaut wurde. Bevor wir jedoch ins Detail gehen, müssen wir kurz ein, zwei Sätze zu der Quellenlage sagen. Denn obwohl unsere Quellen bei der Story im Großen und Ganzen einem ähnlichen Narrativ folgen, unterscheiden sie sich doch in einigen wesentlichen Details. Das heißt, wir können an einigen Stellen nicht mit Sicherheit sagen, welche Version der Ereignisse jetzt die richtige ist, aber uns ist es eben wichtig, da immer transparent mit euch zu sein.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Art und Weise, wie die Box gefunden wurde. Einer Schilderung zufolge wurde sie auf dem Anwesen einer gewissen Guadalupe vergraben und dort von einem Schäfer gefunden, der mit Guadalupe zusammenarbeitet. Diesem Schäfer soll der aufgeworfene Boden aufgefallen sein, woraufhin er kurzerhand die Polizei kontaktiert, die die Box dann ausgräbt. Einer anderen Quelle zufolge soll ein misstrauischer Onkel von Jesus die Kiste ausgegraben haben. Wie das sein kann, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Die Ermittlungen in diesem Fall enden quasi schon, bevor sie überhaupt angefangen haben. Denn schnelle Nachforschungen ergeben, dass Jesus einen Liebhaber hatte, mit dem er in Streit geraten ist. Alfredo, ein Chirurg, den er im Medizinstudium kennengelernt hatte. 1959, als das alles passiert ist, da ist Alfredo 28 Jahre alt und damit 8 Jahre älter als Jesus. Als Auslöser für den Streit zwischen den beiden Männern werden ganz unterschiedliche Gründe genannt. Entweder ging es um Geld oder um eine Frau.
Es wird gemunkelt, dass einer von beiden die geheime Beziehung möglicherweise beenden wollte, um eine Frau zu heiraten. Der andere wollte das aber wohl nicht akzeptieren. Daraus entwickelte sich dann ein Streit, der schnell eskalierte. Das Ding ist ja, dass 1959 Homosexualität für einen großen Teil der mexikanischen Gesellschaft noch ein komplettes Tabuthema war und sogar unter Strafe stand. Erst Jahre später wurde Homosexualität überhaupt legalisiert, was aber nicht heißt, dass die Menschen ihre Sexualität frei ausleben konnten. Wie der Spiegel berichtet, wurden noch zwischen 1995 und 2014 über 1000 Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ermordet. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist erst seit 2022 in allen mexikanischen Staaten erlaubt. Ihr könnt euch also vorstellen, wie es in den 50er Jahren gewesen sein muss, einen gleichgeschlechtlichen Liebhaber zu haben. Ein offenes, gemeinsames Leben war praktisch unmöglich.
Die Ermittler klopften also nun bei Alfredo an. Und dieser macht keine großen Anstalten, seine Schuld zu vertuschen. Er versucht angeblich, die Polizisten noch zu bestechen. Als das allerdings scheitert, da zeigt er sich kooperativ und geständig. Das Ganze findet, ihr glaubt es nicht, schon einen Tag nach dem Mord statt. Die Spannungskurve bei diesen Ermittlungen ist also quasi nicht existent. Der Mord geschieht, man findet die Leiche, man identifiziert den Mörder und der Mörder gesteht. So kann's auch laufen.
Aber die Details, die dabei ans Licht kommen, haben es ziemlich in sich. Also, es kommt zum Streit zwischen Alfredo und Jesus, als dieser ihn in seinem Büro besucht. Alfredo betäubt seinen Liebhaber mit einem Lappen, den er zuvor mit einem Narkosemittel getränkt hatte. Dann spritzt er ihm ein Schlafmittel, um sicherzustellen, dass er nicht aufwacht, und zerrt ihn in das Bad, das an das Büro angeschlossen ist. Dort platziert Alfredo den reglosen, aber noch lebenden Körper in der Badewanne und schlitzt Jesus die Kehle mit einem Skalpell auf. Er wartet, bis der Körper vollständig ausgeblutet ist, bevor er ihn in Stücke schneidet. Alle Teile deponiert er feinsäuberlich in einer Kiste.
Und diese Kiste trägt er in sein Auto und vergräbt sie mit Hilfe eines Freundes dann auf dem Anwesen seiner Tante Guadalupe. Dem Freund soll er gesagt haben, dass sich in dieser Kiste medizinischer Abfall befinde, was der Freund anscheinend auch so akzeptiert. Vermutlich wundert er sich, warum Alfredo den medizinischen Abfall nicht einfach auf konventionellem Wege über die Arztpraxis entsorgt, aber mehr ist leider nicht dazu bekannt. Die Schaufel, mit der die Männer die Kiste vergraben, die leihen sie sich von der Tante Guadalupe aus. Diese Schaufel wird man später, und das ist eigentlich schon wieder kaum zu glauben, dann bei Alfredo finden. denn aus irgendeinem Grund hat er sie seiner Tante nicht zurückgegeben.
Wir haben ja vorhin erwähnt, dass ein Schäfer die Kiste dann gefunden haben soll, beziehungsweise dass diese Kiste dank ihm von der Polizei ausgegraben werden konnte. Einige Quellen erzählen eine etwas andere Geschichte. Und zwar, dass ein Onkel von Jesus Alfredo heimlich gefolgt sei und die Kiste dann selbst aus der Erde geholt haben soll. Wie dieser Onkel aber so schnell ein Verbrechen wittern und Alfredo verdächtigen konnte, ist nicht ganz klar. Das würde ja bedeuten, dass er beobachtet haben muss, wie Jesus bei Alfredo ins Büro gegangen ist. Und das wiederum heißt, dass der Onkel sich auch in den medizinischen Räumlichkeiten aufgehalten haben muss. Und ganz davon abgesehen, wenn der Onkel ein Verbrechen gewittert hat und auch vor Ort war, warum hat er Alfredo dann nicht aufgehalten? Ihr merkt also, es ist alles nicht ganz so logisch.
Was das genaue Motiv hinter dem Mord betrifft, das kann leider nie richtig festgestellt werden. Zwar zeigt sich Alfredo kooperativ und geständig, aber zu gewissen Details schweigt er. Wie zum Beispiel zu dem genauen Grund für den Streit zwischen ihm und Jesus. Trotzdem ist sein Fall klar. Er wird festgenommen und 1961, also gut 2 Jahre später, wegen seines Verbrechens aus Leidenschaft zum Tode verurteilt. Aber damit endet die Geschichte noch nicht. Im Gegenteil, sie fängt gerade erst an. Bevor wir aber über den zweiten Mord sprechen und darüber, wie sich das jetzt alles zusammenfügt, lasst uns mal einen Blick auf Alfredos Vergangenheit werfen. Was ist das für ein Mensch, mit dem wir es hier zu tun haben? Was bringt einen Mann dazu, seinen Liebhaber zu ermorden, ihn in so feine Stücke zu zerschneiden, dass dabei kein einziger Knochen verletzt wird?
Was ich echt interessant finde, ist, dass er, wie du gesagt hast, kein Knochen verletzt wurde und ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine abstruse Idee so, aber meinst du, das war vielleicht so eine Art, seine Liebe auszudrücken, noch im Nachhinein an Jesus, dass er ihn nicht halt grobschlächtig auseinandergehauen hat, sondern ganz fein darauf geachtet hat, wie er ihn auch noch denn halt begräbt?
Finde ich einen total interessanten Gedanken und das liegt mir gerade so fern, das nachzuvollziehen, ja, weil diese Tat einfach so furchtbar ist und also wenn das wirklich sein Grund gewesen wäre, ne, aus Liebe ihn so fein säuberlich zu zerschneiden, dann wird das irgendwie alles noch weirder, oder? Also glaubst du das?
Auf jeden Fall. Also ich hatte halt versucht, einfach so ein bisschen verrückt zu denken in dem Fall. Vielleicht war es auch einfach purer Pragmatismus und er als Arzt wollte halt einfach zeigen, dass er es kann und das halt deswegen hat es deswegen ganz fein gemacht.
Und wie gut er es kann, genau. Vielleicht auch, ne, um sich selbst nochmal was zu beweisen. Ja, keine Ahnung.
Naja, so viel zu dem Gedanken. Schauen wir uns Alfredo vielleicht mal ein bisschen genauer an. Er stammt nämlich aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie in Mendes. Das ist ein kleines Dorf, das circa 3 Autostunden östlich von Monterrey liegt. Diese Distanz kann man in so einem großen Land wie Mexiko fast schon als nah bezeichnen. In gut einer Stunde ist man von Mendes aus am Meer, dem Golf von Mexiko. Alfredo wächst mit vielen Geschwistern auf. Er ist das 2. von 5 Kindern. Die Eltern wollen von ihren Kindern Leistung und Erfolge sehen, weshalb sich Alfredo und 2 seiner Brüder für ein Medizinstudium entscheiden, mit dem Hintergedanken, als Arzt gutes Geld zu verdienen, Ansehen zu genießen und eine gewisse Stellung in der Gesellschaft innezuhaben.
Bis auf den Erfolgsdruck scheint Alfredo eine entspannte, glückliche Kindheit gehabt zu haben. In unseren Quellen ist mit keiner Zeile etwas von Missbrauch, von häuslicher Gewalt oder anderen Verbrechen zu lesen. Es ist allerdings die Rede davon, dass der Vater wohl immer gerne eine Waffe bei sich getragen habe, was Alfredo dann irgendwann von ihm übernommen hat.
Angeblich soll Alfredo neben seiner Waffe noch eine 2., deutlich dubiosere Angewohnheit gehabt haben. Man sagt ihm nach, er würde es lieben, männliches Fleisch zu verspeisen. Ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist mindestens anzuzweifeln. Es ist gut möglich, dass es sich nur um ein Gerücht handelt, das in die Welt gesetzt wurde, als die Verbindung zwischen Alfredo und Hannibal Lecter rauskam. Zweifelhaft ist auch, ob der Mord an Jesus Alfredos erstes Verbrechen war. So stand er mal im Verdacht, bei Angriffen auf Anhalter beteiligt gewesen zu sein, die erst ermordet und dann zerstückelt wurden. Das konnte ihm jedoch nie nachgewiesen werden.
Im Gegensatz zu dem Mord an Jesus, für den er nun mit seinem eigenen Leben bezahlen wird. Bis der Tag seiner Hinrichtung gekommen ist, muss er die Zeit in Haft absitzen. Ihm wird eine Zelle in einem staatlichen mexikanischen Gefängnis namens Topo Chico zugewiesen, das als das blutigste und gefährlichste seiner Zeit gilt. Wer dort inhaftiert ist und auch nur im Verdacht steht, homosexuell zu sein, der wird voraussichtlich dort eine verdammt schwere Zeit haben. Nicht jedoch Alfredo, im Gegenteil sogar. Er bringt es hinter Gittern zu einigem Ansehen. Und wie das sein kann, das wollen wir gleich besprechen. Erstmal haben wir euch ja noch eine andere Geschichte versprochen. Die über den Mord der drei mexikanischen Geschwister, die nach einem Shoppingtrip in die USA in ihrem Auto erschossen werden.
Martha, Hilda und Juan Manuel waren nicht allein unterwegs, sondern noch mit einem älteren Bruder namens Raúl. Die vier Geschwister fahren von Monterrey aus nach Texas, um dort für Hildas anstehende Hochzeit einzukaufen. Die amerikanisch-mexikanische Grenze liegt circa 3 Autostunden entfernt. Also zwar eine ordentliche Strecke, aber durchaus machbar an einem Tag. Raúl, der ältere Bruder, fährt. Er ist 32 Jahre alt und damit deutlich älter als die anderen, die ja 20, 19 und 13 Jahre alt sind. Die vier haben etwas mehr als die Hälfte des Rückwegs hinter sich und sind schon wieder in Mexiko angekommen, als das Auto plötzlich einen technischen Fehler meldet und Raúl anhalten muss, um Hilfe zu suchen. Er steigt aus und lässt seine Geschwister im Wagen warten, denn sie sind ja alt genug. Als er aber zurückkommt, ist das Blutbad schon geschehen. Jemand hat das Feuer auf sie eröffnet. Im Krankenhaus kann man nur noch den Tod von Martha und Juan Manuel feststellen.
Hilda, und das haben wir ja zu Beginn schon erwähnt, überlebt den Angriff zunächst. Deswegen kann sie den Angreifer auch beschreiben. Sie sagt, dass er Amerikaner sei, weiß, habe kurze Haare, mehrere Narben im Gesicht und eine besonders auffällige Narbe an der Oberlippe. Er sei auch mit einem Auto unterwegs gewesen, habe aber angehalten, als er das gestrandete Fahrzeug der Geschwister gesehen hat. Er habe versucht, es zu starten, aber ohne Erfolg, woraufhin Martha, Hilda und Juan Manuel lachen mussten. Für sie war das alles nicht so wild, für den Mann allerdings schon. Denn er sei daraufhin vollkommen ausgerastet, so berichtet es Hilda, habe eine Pistole gezogen und das Feuer eröffnet. Dabei habe er auf Spanisch so etwas geschrien wie: Erkennt ihr mich nicht? Ich bin ein Bandit.
Werbung. Werbung Ende.
Hilda versucht, ihn aufzuhalten. Er schlägt mit der Waffe auf sie ein, auf ihren Mund und ihren Arm, und dann schießt er. Hilda versucht, sich mit ihren Händen vor der Gewalt des Angreifers zu schützen, aber was können schon bloße Hände gegen Kugeln ausrichten? Doch bevor Hilda ihren schweren Wunden erliegt, wird sie noch eine wichtige Rolle bei der Identifizierung des Angreifers spielen. Die Polizei macht sich nämlich sofort auf die Suche nach dem Angreifer und beginnt, alle Personen ausfindig zu machen, die kurz vor der Tat die Grenze von den USA nach Mexiko überquert haben. Einer dieser Personen ist ein Kranfahrer und Kleinkrimineller namens Dykes, der die Grenze kurz nach den Geschwistern überquert, allerdings mit einem falschen Namen.
Dykes war nämlich im Auto seines Bruders unterwegs, für das er selbst keine Genehmigung hatte. Und deshalb hat er den Kontrolleur an der Grenze bestochen, ihn unter dem falschen Namen passieren zu lassen. Der Grenzkontrolleur gibt die Bestechung zum Glück aber zu, als die Polizei nachfragt, und kann so Dykes 2 Tage nach der Tat festnehmen. Kurz zur zeitlichen Einordnung. Alfredo ermordet Jesus am 9. Oktober 1959. Einen Tag später, also am 10. Oktober, wird er festgenommen. Am 13. Oktober, 3 Tage später, werden die Geschwister ermordet. Und 2 Tage später, am 15. Oktober, wird dann Dykes festgenommen.
Und Dykes Hintergrund ist höchst interessant. Er sollte nämlich eigentlich gar nicht mit dem Auto irgendwo in Mexiko unterwegs sein, sondern in Texas in einer speziellen Klinik für Menschen mit mentalen Problemen liegen. Dort war er aber einige Monate zuvor ausgebrochen. Als gefährlich gilt er zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Dykes bestreitet, eine Waffe bei sich zu tragen oder etwas mit den Morden zu tun zu haben. Er sagt, er sei nach Mexiko gefahren, um zu feiern, zu trinken und sich mit Prostituierten zu vergnügen. Bei einer ersten Untersuchung kann man tatsächlich auch keine Schmauchspuren an seinen Händen oder Blut an seiner Kleidung finden. Allerdings hat er unter anderem eine Narbe an der Oberlippe durch eine Lippenspalte, die man weitläufig auch als Hasenscharte bezeichnet. Dazu kommt aber, dass weder seine Frisur noch sein Auto Hildas Beschreibung entspricht.
Obwohl man also de facto keine Beweise gegen Dykes in der Hand hat, wird er am Tag nach seiner Festnahme in Hildas Krankenhauszimmer gebracht, damit sie ihn identifizieren kann. Dykes wird dafür hell angezogen, während alle anderen Anwesenden im Raum dunkle Kleidung tragen. Und man fordert ihn auf, mehrfach den Satz zu sagen, ich bin ein Bandit. Es ist nicht klar, ob man Hilda irgendwie auf dieses Treffen vorbereitet hat oder ob sie zuvor schon mal ein Foto von Dykes in der Zeitung gesehen hat, denn das ist nicht auszuschließen, da die Story in den Medien ziemlich groß war.
Hilda sagt auf jeden Fall leise, mag Gott mir verzeihen, wenn ich mich irre, aber er ist das. Das Ding ist, dass Dykes nicht der einzige Verdächtige ist, den man Hilda präsentiert. Und Hilda hat zuvor schon bei anderen Männern, das ist er, gesagt. Nichtsdestotrotz versteifen sich die Ermittler darauf, dass es Dykes war. Besonders als Hilda einige Tage später ihren Verletzungen erliegt. Nach dem Modus, Dykes muss es einfach gewesen sein, weil sonst kein Verdächtiger so plausibel erscheint wie er.
Aber Dykes bestreitet die Anschuldigung bis zum Schluss. Doch er wird trotzdem verurteilt. Wie bei Alfredo wird auch ihm eine Zelle in Topo Chico zugewiesen. Dreimal versucht er aus dem Gefängnis zu fliehen und bei seinem letzten Versuch, Anfang August 1962, also knapp 3 Jahre nach den Morden, da schießt ihm ein Wärter ins Bein. Und hier verknüpfen sich jetzt die beiden Stränge, denn Dykes wird von niemand Geringerem als dem Gefängnisarzt und Chirurg Alfredo operiert.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann das jetzt genau sein? Dann geht's euch wie uns, als wir die Story zum ersten Mal gehört haben. Die Erklärung ist aber ganz simpel. Alfredo ist zwar Insasse, aber auch ein ziemlich guter Arzt, der bereit ist, umsonst im Gefängnis zu praktizieren. Dadurch gewinnt er nicht nur das Vertrauen der anderen Insassen, sondern auch ein gewisses Ansehen im Topo Chico. Ärzte und gerade Chirurgen werden dringend gebraucht in einem Gefängnis, das als das blutigste und gefährlichste in ganz Mexiko bekannt ist. Und wenn jemand wie Alfredo die Macht hat, bei einer Operation über das Leben von jemandem zu bestimmen, ja, dann sieht dieser jemand zu, sich im Gefängnisalter gut mit Alfredo zu stellen.
So ist es auch möglich, dass Alfredo ein recht entspanntes Leben hinter Gittern führen kann. Entspannt und stilvoll, wenn man das so sagen kann. Denn Alfredo soll wohl immer sehr genau auf sein Outfit achten. Er kleidet sich gern in hellen Anzügen mit weißen Schuhen und dazu eine dunkle Sonnenbrille, weil er wohl recht lichtempfindlich ist. Nicht fehlen darf seine goldene Rolex, die er immer bei sich trägt und die niemand wagt, auch nur anzufassen. Kurze Anekdote dazu. Angeblich soll er die Uhr, wenn er sie nicht gerade trägt, in einer Socke aufbewahren, zusammen mit seinem Geld. Und diese Socke soll er dann eines Tages aus Versehen weggeschmissen haben, also samt Uhr und Kohle.
Doch es gibt noch mehr über ihn zu erzählen. Alfredo kümmert sich irgendwann nicht mehr nur um die Leute im Gefängnis, sondern behandelt auch Menschen von außerhalb. Dabei handelt es sich immer um arme Menschen, die sich eine medizinische Versorgung eigentlich nicht leisten können. Sie nehmen das Angebot von Alfredo dankend an. Dabei wissen sie ganz genau, wer er ist und dass er schon einmal jemanden umgebracht hat. Doch die Hilfe, die er leistet, ist so unersetzbar, dass er trotzdem das Vertrauen der Menschen gewinnt. Und Alfredo legt es auch nicht darauf an, noch einmal straffällig zu werden.
Seine medizinischen Tätigkeiten und die gute Führung sind übrigens auch der Grund, warum Alfredos Anwalt es schafft, seine Todesstrafe in eine befristete Haftstrafe umzuwandeln. Das heißt, auf absehbare Zeit wird er aus Topo Chico entlassen werden und kann in sein altes Leben zurückkehren, wenn er das denn will. Doch bevor es soweit ist, kommt es noch zu einer ziemlich interessanten Begegnung im Gefängnis. Eine Begegnung, aus der letztendlich Hannibal Lecter hervorgehen wird.
Denn ein gewisser Thomas Harris kommt 1963, also circa 1 Jahr nach Dykes letztem Fluchtversuch, zu einem Interview ins Topo Chico. Thomas Harris hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Er ist der Autor von Büchern wie Roter Drache und Das Schweigen der Lämmer und damit der Erfinder von Hannibal Lecter. 1963 allerdings hat Harris die ganzen Bücher, die ihn später so erfolgreich machen würden, noch gar nicht geschrieben. Er ist zu dem Zeitpunkt 23 Jahre alt und arbeitet als Journalist für das amerikanische Pulp-Magazin Argosy, ein Magazin, das spannende, teils mysteriöse und actionreiche Erzählungen und Abenteuergeschichten veröffentlicht.
Der junge Harris hat den Auftrag bekommen, nach Mexiko zu reisen, um den zum Tode verurteilten Dykes zu interviewen. Warum sich das Magazin für Dykes Geschichte interessiert, das ist auch schnell erklärt. Die Beweislage, aufgrund derer er für die Morde an den drei Geschwistern verurteilt wurde, die ist ja alles andere als eindeutig. Und so vermuten einige kritische Stimmen, dass Dykes aufgrund seiner gesundheitlichen Vorgeschichte als Sündenbock für etwas herhalten muss, für das er eigentlich aber gar nicht verantwortlich ist. Harris soll dem Ganzen nun auf den Grund gehen.
Als Harris jedoch mitbekommt, dass Dykes bei einem Fluchtversuch angeschossen und von einem Gefängnisarzt namens Dr. Salazar wieder zusammengeflickt wurde, beschließt er kurzerhand, zunächst das Gespräch mit dem Gefängnisarzt zu suchen. Er will Details darüber, wie der Doktor die Schusswunde behandelt und die Blutung gestoppt hat. Zu dem Zeitpunkt hat Harris keine Ahnung, dass Dr. Salazar selbst ein Insasse ist. Wie soll er das auch ahnen? Denn alles scheint so wie in einer ganz normalen Arztpraxis.
Der Arzt empfängt ihn in seinem Büro. Harris wird ihn später als einen kleinen, geschmeidigen Mann mit dunkelrotem Haar bezeichnen, der sehr still stand und eine gewisse Eleganz an sich hatte. Eine ruhige, fast bewegungslose und gleichzeitig hellwache Art hat der Doktor. Das erinnert doch an jemanden, oder? Erinnert ihr euch an die Einleitung, in der wir euch beschrieben haben, wie die angehende FBI-Agentin Clarice zum ersten Mal Hannibal Lecter in seiner Zelle besucht hat? Denn in dieser Szene steht der ganz, ganz still da und beobachtet die Situation aufmerksam.
Dr. Salazar steht mit seinem wohlgekleideten und schicken Aussehen in einem krassen Kontrast zu Dykes, dessen Gesicht durch mehrere Narben, unter anderem von einer misslungenen Operation seiner Hasenscharte, entstellt ist. Ein Gespräch entwickelt sich zwischen den beiden Männern und schnell kommen sie auf das Aussehen von Dykes zu sprechen. Der Arzt will wissen, was Harris dazu denkt, und er fragt ihn zu immer mehr Details. Er will wissen, ob die Menschen, die Dykes ermordet haben soll, attraktiv waren und wie Harris als Journalist mit dem Thema Qual in seinen Texten umgeht. Und ob Harris glaubt, der Mord an den Geschwistern könnte eine Überreaktion von Dykes gewesen sein, weil er sich aufgrund seines Aussehens womöglich beleidigt fühlte.
Und das kommt doch irgendwie bekannt vor, oder? Harris kommt zu Dr. Salazar, um ihn zu interviewen. Aber letztendlich scheint es der Arzt zu sein, der die Fragen stellt. Wie bei Clarice und Hannibal. Sie will ja eigentlich Antworten von ihm, aber Hannibal übernimmt sofort die Kontrolle über das Gespräch und fragt sie über ihre Kindheitstraumata aus. Wie auch Hannibal scheint Dr. Salazar die Fähigkeit zu besitzen, in den Geist anderer Menschen einzudringen und sie dazu zu bringen, ihm zu erzählen, was er wissen will. Erst als Harris aus dem Büro von Dr. Salazar wieder raus ist, da erfährt er von einem Gefängniswärter, dass der Arzt nicht nur ein guter Chirurg ist, sondern auch ein Mörder, der seinen Liebhaber zerstückelt und in eine Kiste gestopft hat. Man kann also sagen, dass das Gespräch mit Dr. Salazar einen bleibenden Eindruck bei Harris hinterlassen hat. Besonders die Art und Weise, wie der Arzt Dykes analysiert hat, soll Harris ziemlich beeindruckt haben.
Übrigens, falls ihr euch gefragt habt, woher der Name Salazar kommt und warum Alfredo ihn gewählt hat, so ganz eindeutig wurde das leider nicht in den Quellen festgehalten. Ein True Crimer, der Casual Criminalist, hat eine interessante Theorie dazu. Er schlägt vor, dass der Name vermutlich als Hommage an Emiliano Zapata Salazar verstanden werden kann, ein mexikanischer Revolutionär aus dem frühen 20. Jahrhundert. Salazar galt als Kämpfer für die verarmte arbeitende Klasse, die zunehmend von wohlhabenden Grundbesitzern unterdrückt wurde. Durch sein Tun wurde er zu einer Art Volksheld. Gut möglich, dass dieser Salazar als Inspiration und vielleicht auch Vorbild für Alfredo gedient haben könnte. Er hat es sich ja auch zur Aufgabe gemacht, armen und mittellosen Menschen durch seine medizinischen Behandlungen kostenlos zu unterstützen.
Die Begegnung mit Alfredo entfaltet ihre Wirkung und spukt in Harris' Hinterkopf herum, als dieser an seinem Roman Roter Drache sitzt, der 1981 erscheint. Also gut 18 Jahre nach seinem Besuch im Gefängnis. Beim Schreiben fällt ihm nämlich auf, dass er für seine Story einen Charakter braucht, der sich perfekt mit der kriminellen Psyche auskennt. Und so entsteht Hannibal Lecter. Harris betont, dass Hannibal Lecter zwar nicht eins zu eins der Persona des Dr. Salazar entspricht, aber dass die Begegnung mit dem Arzt ihm das Verständnis des Charakters von Hannibal Lecter erst ermöglicht habe. Er schreibt dazu im Vorwort der Jubiläumsausgabe von Das Schweigen der Lämmer folgendes.
Mein Detektiv musste mit jemandem sprechen, der ein besonderes Verständnis für die kriminelle Psyche hatte. Vollkommen in der Arbeit versunken, schritt ich hinter meinem Detektiv her, als er ins Baltimore State Hospital for the Criminally Insane ging, um einen Insassen zu konsultieren. Wer, glauben Sie, wartete in der Zelle? Es war nicht Dr. Salazar. Aber wegen Dr. Salazar konnte ich seinen Kollegen und Mitpraktizierenden Hannibal Lecter erkennen.
Und so entsteht Hannibal Lecter, der 2004 vom American Film Institute zum bösesten Schurken der Filmgeschichte gewählt wurde. Ein hochintelligenter Psychiater, Serienmörder und Kannibale, der sich nicht nur durch seine Skrupel und gefühllosen Taten auszeichnet, sondern gleichzeitig auch durch seinen Sinn für Ästhetik, seine tadellosen Manieren und eine umfassende Bildung. Ein höchst spannender Kontrast, der nach wie vor Menschen fasziniert. Übrigens, und das ist ein noch interessantes Detail dieser Story, Harris kennt lange Zeit gar nicht den echten Namen von Dr. Salazar. Erst Jahre später, wenige Monate vor dem 25. Jubiläum von Das Schweigen der Lämmer, hat er ihn mit Hilfe eines befreundeten Journalisten herausgefunden.
Doch wie geht es nun im echten Leben für Alfredo und Dykes weiter? Nach 20 Jahren Haft wird Alfredo aus dem Gefängnis entlassen und kehrt in seine alte Nachbarschaft zurück. Angeblich sogar in sein altes Büro, in dem er all die Jahre zuvor seinen Liebhaber ermordet hat. Er praktiziert weiterhin als Arzt und kümmert sich um ärmere und ältere Menschen und behandelt sie teilweise kostenlos. Die Dankbarkeit, die er dafür erhält, scheint ihm Bezahlung genug. Ob das seine Art der Wiedergutmachung ist oder eine Methode, um sein schlechtes Gewissen zu bekämpfen? Gut möglich. Er erklärt sich auf jeden Fall bereit dafür, mit einer lokalen Zeitung über sein Leben zu sprechen. Mit der einzigen Bedingung, dass der Mord nicht thematisiert wird. Er sagt, er möchte nicht die Geister der Vergangenheit wecken. Es sei schon so schwer genug, mit dem zu leben, was war.
1981 veröffentlicht Thomas Harris seinen ersten Roman Roter Drache. 1988 erscheint Das Schweigen der Lämmer. Beiden Büchern soll Alfredo nicht viel Bedeutung beigemessen haben. Anders als bei dem Film. Als Alfredo eines Tages Das Schweigen der Lämmer mit Jodie Foster und Anthony Hopkins anschaut, da wird ihm klar, dass er wohl als Inspiration für Hannibal Lecter gedient hat. Seine Familie findet das anscheinend nicht weiter bedenklich und verpasst ihm Spitznamen wie Hannibal oder Dr. Lecter.
2009 dann, nach gut 30 Jahren wieder in Freiheit, stirbt Alfredo im Alter von 81 Jahren an Prostatakrebs. Es wirkt ganz so, als hätte er trotz allem noch ein langes und zufriedenes Leben gehabt, mit einer Familie und einem Beruf, der ihn glücklich macht. Ob er allerdings bei seinem Tod mit sich selbst wirklich im Reinen war, das werden wir wohl nie erfahren. Denn über seine Tat und alles, was damit zusammenhängt, wollte Alfredo ja nie öffentlich sprechen.
Ja, und Dykes? Nimmt auch seine Geschichte ein Happy End, wenn man es dann überhaupt so nennen kann? Viel weiß man nicht über ihn. Wie bei Alfredo wurde auch seine Todesstrafe in eine Gefängnisstrafe umgewandelt. Und zwar fast parallel mit der generellen Abschaffung der Todesstrafe in Mexiko. Doch im Gegensatz zu Alfredo hat Dykes die Zeit im Gefängnis nicht einfach abgewartet. Angeblich soll ihm 1969, also nach 10 Jahren in Haft und gut 3 Jahre nach dem Besuch von Thomas Harris, tatsächlich die Flucht aus Topo Chico gelungen sein. Und zwar mit Hilfe seines Bruders, der ihn in seinem Auto versteckt haben soll. 5 Monate später hat man dann aber seine Leiche in Texas gefunden, denn jemand hat ihn zu Tode geprügelt.
Beide Männer haben also, obwohl man sie zum Sterben verurteilt hatte, außerhalb des Gefängnisses ihren Tod gefunden. Vermutlich unwissend, dass man ihre Namen noch Jahrzehnte später kennen würde, weil ihren Weg noch eine andere, fiktive und sehr bekannte Person gekreuzt hat, nämlich Hannibal Lecter.
Was sind eure Gedanken zu den Geschichten von Alfredo und Dykes? Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass Thomas Harris von einer echten Person zu Hannibal Lecter inspiriert wurde? Ich finde das ja immer total interessant, wenn es so, ja, in Anführungsstrichen bedeutende Filmfiguren gibt, wie Hannibal Lecter. Ich glaube, jeder kennt diesen Namen, auch wenn man den Film nicht geschaut hat. Glaube ich, hat jeder eine Assoziation, dass das jemand Böses ist. Aber die wenigsten wissen, dass diese Figur von einer echten Person oder von 2 oder 3 inspiriert wurde. Und das finde ich total interessant. Also wie oft sich eigentlich Autoren am echten Leben bedienen und du denkst so, nee, die Geschichte ist so krass, das kann never ever passiert sein, das muss sich jemand ausgedacht haben. Und dann gibt es eben diesen Fall wie heute, der ja das Gegenteil beweist. Sowas finde ich total interessant und ja, wusste das vorher auch nicht, als ich die Filme geschaut habe, dass es so eine Person, ja, zumindest so ähnlich im wahren Leben gegeben hat.
Auf jeden Fall. Und also, wie ich schon am Anfang der Folge gesagt habe, habe ich mir den Film ja auch schon echt oft angeguckt und ich bin auch so ein Trivia-Fan. Also ich gucke mir gerne so Videos an, was es noch so für allgemeines Wissen so zu Filmen und Serien gibt. Und ich muss sagen, das ist für mich auch komplett neu gewesen, dass es auf einer echten Person basiert.
Schreibt uns doch gerne mal, wenn euch noch Filme einfallen, die ja soweit ziemlich bekannt sind, die auch auf wahren Begebenheiten beruhen, die jetzt nicht so super offensichtlich sind wie, keine Ahnung, Titanic. Jeder weiß, dass es die Titanic wirklich gab. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber wenn euch Filme einfallen, ja, mit Verbrechern, mit Mördern oder aus dem Genre Crime, die auch auf wahren Geschichten beruhen, was man gar nicht so vermutet, dann schreibt uns das gerne bei Instagram. Da heißen wir Schwarze Akte. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge für heute und würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder mit dabei seid auf allen Podcast-Plattformen, die es da draußen so gibt.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.